Nach 8 Monaten Pause darf ich endlich wieder hier stehen, ihr Lieben. Und ich kann euch sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Ob ihr euch danach dieser Predigt euch darüber freut, ist was anderes. Ich fühle mich wie so ein Pferd, was 8 Monate im Stall war und jetzt wieder raus darf auf die Wiese. Viele von euch haben mitbekommen, warum ich so lange ausgefallen bin. Manche aber nicht und vor allen Dingen die auch online zuschauen. Im März diesen Jahres aus dem Nichts haben mich massive Schlafstörungen und auch Symptome zum Arzt geführt. Und ich bekam die Diagnose mittelschwere Depression. Und ich bin dankbar dafür, dass ich so schnelle Hilfe bekommen habe von den Ärzten und von Therapeuten. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott mich durch diese Zeit getragen hat. Praise the Lord, dass ich heute wieder hier stehen kann. Und ich habe euch etwas mitgebracht aus dieser Stallzeit, die ich erleben durfte. Ich möchte euch heute daran teilhaben lassen, nicht was den medizinischen Aspekt angeht, sondern was ich geistlich für mich entdeckt habe in dieser Zeit. Die Diagnose für mich, eine Hilfe, die mir geholfen hat zu verstehen, was mit mir passiert war, nennt sich hochfunktionale Depression. Ich habe funktioniert und das auf dem höchsten und intensivsten Niveau. Alles lief nach außen, war Leistung da, aber innerlich wurde der Energieverbrauch immer größer. Und ich habe dabei etwas verloren. Den Kontakt zu mir selber. Den Kontakt zu meinen Emotionen, zu meinen Empfindungen, zu meinen Grenzen und vor allen Dingen zu meinem Herzen. Und als ich körperlich wieder stabiler wurde, das war so im Sommer, habe ich auch angefangen, mir anzuschauen, hey, wie ist meine Beziehung zu Jesus eigentlich? Und ich habe da in dieser Zeit etwas auf der einen Seite sehr Erschreckendes festgestellt, aber auch sehr Liebevolles von Gott. Und dieses Buch hier, das werde ich am Ende der Predigt euch nochmal ans Herz legen, hat mir extrem geholfen, einen Spiegel vorgesetzt zu bekommen, wo ich sehr nackig wurde, geistlich gesehen vor Gott, weil hier Fragen drin standen, die mich mega herausgefordert haben. Es war auf der einen Seite erschreckend, wie ich gesagt habe, aber auf der anderen Seite merkte ich, wie Gott in mir etwas freigelegt hat, was ich erkannt habe. Und das ist, dass meine Beziehung zu Gott auch sehr funktional wurde und funktional war. Meine Gebete klangen so, Herr, schenke mir, Herr, segne mich, Herr, gebe mir Kraft, gebe mir Weisheit, sei bei mir, hilf mir. Und das ist alles richtig und das ist alles wichtig. Aber ich habe Gott aufgesucht, damit er etwas tut. Und nicht, weil ich ihn liebe. In diesem Buch kommt eine Frage, die hat mich am Anfang dermaßen umgehauen. Stellt euch vor, ihr kommt in den Himmel. Ihr seid im Himmel und eure liebsten Menschen, die ihr auf dieser Erde liebt, sind bei euch. Und das schönste Essen, ein T-Bone Steak, schön medium rare, ist dort mit Pommes und Salat oder was auch immer deine Lieblingsspeise ist. Die schönste Landschaft der Erde, ja, ist dort im Himmel. Keine Naturkatastrophen, kein Leid, absolute Freude. Habt ihr es? Aber Jesus wäre nicht da. Wie wäre es, der Himmel ohne Jesus? Und diese Frage hat mich total gecatcht. Weil ich auf einmal etwas gespürt habe, zu sagen, hey, wie ist denn meine Liebesbeziehung zu diesem Jesus? Nicht, was er alles für mich tut, sondern wie geht es meinem Herzen in der innigen Liebesbeziehung oder in der Beziehung zu Gott und Jesus? Und eine Bibelstelle, die mich voll getroffen hat, aus der Offenbarung 2, die Verse 2 bis 7. Das ist so eine E-Mail, eine himmlische E-Mail, die an die Gemeinde in Ephesus geschrieben wurde. Und ich möchte sie jetzt mal hier nur einfach frei übertragen, wie sie mich erwischt hat. Mark, ich weiß, was du tust. Ich sehe deine Mühe, ich sehe deine Treue, deine Liebe zu Menschen und dein Engagement. Und du gibst alles für deine Familie, du gibst alles für die Gemeinde. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Erkenne, wie weit du dich entfernt hast und kehre zurück. Bäm! Gott hat mich da echt gepackt, weil dieser Vers hat mir gezeigt, hey, es geht nicht zuerst ums Tun, sondern Gott will mein Herz. Er will Liebe und nicht Leistung. Nicht ein funktionales Christsein, sondern ein Herz, das brennt. In Johannes 15, Vers 9 steht, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleib in meiner Liebe. Und Gott möchte nicht, dass wir funktionieren. Er möchte, dass wir bleiben in seiner Liebe. Und dass wir uns durchdringen lassen von dieser Liebe, uns füllen lassen, dass wir heil werden bei ihm. Und vielleicht kennst du das und dich darin auch wieder. Vielleicht hattest du eine innige und leidenschaftliche Beziehung, aber irgendetwas ist in dieser Zeit verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott ist und vielleicht brennst du und dann sage ich dir, hey, hör dir die Predigt an und sag ja und amen, wenn du möchtest. Aber wenn du dich da wieder triffst, dann möchte ich dir etwas mitgeben, was mir wichtig geworden ist in dieser Zeit. Und wenn du für dich keine Ahnung hast, wer Gott ist und du bist hier eingeladen oder du guckst heute das erste Mal zu, dann möchte ich dir sagen, wir haben einen lebendigen Gott, der mit uns und mit dir eine Beziehung haben möchte. Das ist sein Herzenswunsch und wir sehen das im Alten Testament. Wir haben einen Gott, der auf der Suche ist, dass nach Begegnung, nach Beziehung zu dir und zu mir. Im Alten Testament, da redet er, da ruft er, da wirbt er. Er kämpft um das Herz seines Volkes. Und er sieht, wie viele Menschen in die Irre gegangen sind und er ist da, um zu werben. Und im Neuen Testament geht er aufs Äußerste, macht sich klein und schickt seinen Sohn auf diese Welt, weil er Beziehung zu mir haben wollte und zu dir. Jesus sagt von sich, und das ist der Vers, wo ich zum Glauben gekommen bin, ist, hey, wer mich sieht, also Jesus sieht, der sieht meinen Vater im Himmel. Gott hat ein Gesicht bekommen. Jesus ist sichtbar geworden. Es ist das sichtbare Gesicht Gottes. Und dieser Jesus, dieser Gott, der sucht mich. Er sucht dich. Er ist gekommen zu suchen, was verloren ist. Er ist gekommen, um zu retten, wer Rettung bedarf. Und er findet uns. Er nimmt uns an, wie wir sind. Und das wird nirgendwo deutlicher als in dieser wunderbaren Geschichte vom verlorenen Sohn. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Das ist einer meiner Lieblingsgeschichten, aber vielleicht hörst du diese Geschichte zum ersten Mal. In Lukas 15 steht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich möchte euch bitten, dass ihr das zu Hause mal nachlest. Aber eigentlich ist es nicht die Geschichte des verlorenen Sohnes. Eigentlich ist es die Geschichte von zwei Söhnen. Da ist aber zuerst der jüngere Sohn. Ein Sohn, der nicht nur einfach irgendwie einen Fehler macht. Er sagt, Vater, ich will mein Leben ohne dich leben. Gib mir mein Erbe, ich gehe. Dieser Sohn macht nicht irgendwie einen Fehler, er gibt innerlich auf. Und er sagt, hör mir auf mit diesem Gott. Vater, ich brauche deine Liebe nicht. Ich brech auf, er rebelliert, er rennt weg, er bricht alles ab, was ihn gehalten hat, er zerstört sein eigenes Leben Schritt für Schritt. Nicht aus Bösartigkeit, sondern aus Blindheit. Vielleicht aus Überforderung. aus dem Wunsch heraus, frei zu sein, und doch landet er in der tiefsten Unfreiheit. Und irgendwann ist er ganz unten. Vielleicht kennst du diesen Moment oder kanntest ihn. Wenn der Stolz nicht mehr trägt, wenn Masken nicht mehr aufrechtzuerhalten sind, wenn Masken fallen, wenn das, was uns stark gemacht hat, plötzlich zerbricht. Und dann kommt dieser Sohn zurück. Aber nicht als Held, nicht mit erhobenem Kopf, sondern mit Scham in seinen Augen, Dreck in den Händen, ein Geruch an den Klamotten nach Schweinestall, gebrochene Würde, gesenkten Kopf, Worte, die im Hals stecken bleiben. Und vielleicht erkennst du dich jetzt in diesem Teil dieser Geschichte wieder, und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wisst ihr, biblische Geschichten sind nicht da, um uns klein zu machen, sondern um dich nach Hause zu führen, in die Beziehung zum Vater. Und das, ihr Lieben, genau das ist der schönste Moment der ganzen Bibel, dass der Sohn nach Hause kommt und der Vater sieht ihn von ferne. Das heißt, der Vater hat den ganzen Tag gewartet auf diesen Moment, dass dieser verlorene Sohn zurückkommt. Und als er den Sohn sieht, rennt er ihm entgegen. Der Vater wird rennend gesehen von den anderen aus dieser Stadt. Und in der damaligen Zeit ist es eine absolute Schande, dass ein Vater, ein Patriarch, läuft. Aber dieser Vater rennt voller Liebe und Sehnsucht. Und bevor der Sohn sich erklären kann, fällt der Vater ihm um den Hals, hält ihn, drückt ihn, flutet ihn mit Liebe. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist nicht die Schuld, du bist nicht das Versagen, du bist nicht, was du getan hast. Du bist geliebt. Das, ihr Lieben, ist die erste Liebe. Dieser Moment, wo wir die Annahme Jesu spüren. Und diese Liebe hat mich in meiner Auszeit herausgefordert. Spüre ich diese Liebe noch? Trägt sie noch? Bewegt sie noch? Erfüllt sie mich noch? Das ist die erste Liebe. Aber Jesus stoppt hier nicht. Jesus zeigt uns nämlich noch ein zweites Herz. Eines, das genauso verloren ist, aber völlig anders aussieht. Der ältere Sohn. Er bleibt beim Vater. Er arbeitet hart, ist treu, diszipliniert, verantwortlich und konsequent. Ein Sohn, der alles richtig gemacht, der das System trägt und der niemals rebelliert. Aber man kann lange bei Gott sein und trotzdem sein Herz verlieren. Man kann dienen, aber dabei austrocknen. Man kann funktionieren und innerlich verhärten. Man kann alles richtig machen und doch völlig falsch bleiben. Als dieser verlorene Sohn, der jüngere Sohn, nach Hause kommt, ist ein Fest. Der Vater veranstaltet eine Party. Party beim Vati. Und der ältere Sohn hört die Musik, aber er steht draußen. Draußen, obwohl das Fest im Haus seines Vaters stattfindet. Draußen, obwohl er jeden Tag im Haus war. Draußen, weil der Vater ihn ausschließt, sondern weil sein Herz ihn nicht hineinlässt. Vielleicht kennst du das. Du bist innerlich zwar hier, aber weit weg. Du bist im Glauben, aber innerlich müde, leer, hart oder vielleicht auch kalt. Und als er schließlich mit dem Vater spricht, bricht es aus diesem älteren Sohn heraus. All die Jahre habe ich dir gedient und nie hast du, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist eine Sprache eines erschöpften und leeren Herzens. Ein Herz, das glaubt, dass durch Leistung irgendetwas verdient hat. Ein Herz, das funktioniert, aber nicht mehr lebt. Und doch geht auch hier der Vater zu ihm. Ins Dunkle, in die Verbitterung, in die Überforderung. Hey, mein Sohn, du bist bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Es ist ein Ruf zurück zum Vaterherz, zu dieser liebenden Vater, zu dieser Liebe des Vaters und nicht in die Leistung. Zwei Herzen. Aber in Lukas 15, das ist das Interessante, und ich möchte euch ein bisschen noch, bevor ich weiter da reingehe, mal ganz kurz in Lukas 15 noch mehr hineinnehmen, weil das Interessante ist, es gibt nicht nur in diese eine Geschichte mit dem verlorenen Sohn, sondern es gibt noch zwei andere Geschichten, die vom verlorenen Schaf und die von der verlorenen Münze. Da sind 100 Schafe, ein Schaf geht verloren. 99 Schafe lässt der Hirte zurück und geht und sucht hinter jedem Baum, hinter jedem Busch, hinter jedem Graben, hinter jedem Weg, versucht er das Schaf zu finden und er findet es und freut sich, bringt es nach Hause und die Party ist am Steigen. Die zweite Geschichte, die verlorene Münze. Da ist eine Frau, die 10 Münzen hatte, sie verliert eine Münze und sie stellt den ganzen Haushalt auf den Kopf. Guckt unterm Sofa, hinter der Kommode, hinter jedem Teller, in jeder Schublade, bis sie diese Münze findet. Und dann freut sie sich und dann lädt sie alle Nachbarn ein und feiert. Und dann kommt die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Und da ist keiner, der sucht nach dem verlorenen Sohn. Weil die große Frage ist, wer hätte suchen müssen? Es wäre der ältere Sohn gewesen. Der ältere Sohn wäre derjenige gewesen, von der Kultur her, der sich auf die Suche gemacht hätte. Doch er geht nicht, er sucht nicht, er liebt nicht. Die Liebe ist erloschen. Das Herz ist kalt und die Beziehung ist tot. Und Jesus erzählt diese drei Geschichten nicht seinen Jüngern, sondern den Pharisäern. Menschen, die äußerlich nah sind, aber innerlich weit weg waren. Und Jesus lässt dieses Gleichnis, das dritte Gleichnis, offen, damit wir es beenden. Wie sieht unser Herz aus für die Verlorenen? Und da, ihr Lieben, erkenne ich mich oft wieder. Es gibt zwei Arten, verloren zu gehen. Das erste ist wie der jüngere Sohn, durch Rebellion, Distanz und Sünde. Aber da ist auch der ältere Sohn, der verloren geht, durch religiöse Betriebsamkeit, durch Leistung und durch Funktionieren. Es ist außerordentlich still heute hier. Wisst ihr? Ich möchte diese Predigt nicht halten mit irgendeinem Druck oder einem schlechten Gewissen zu machen. Ich nehme euch mit hinein in Dinge, die ich erkannt habe für mich. Jesus ruft beide zurück zu einer Sache, zur ersten Liebe. Vielleicht möchte Gott heute bei dir neu eine Sehnsucht entzünden. Nicht nach mehr tun, nicht nach mehr Leistung, nicht nach ein besser Christ zu sein, sondern nach Liebe. All you need is love. Und das, ihr Lieben, hat mich so getroffen. Und eine weitere oder was mich total an dieser Geschichte begeistert hat, war, dass Gott der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und oft ist es so, und wir müssen ehrlich sein zu uns, und dieses Buch, die Changes von Trachini, wir können es leider nicht im Lesezeichen verkaufen, sondern man kann es bei bei einem großen Online-Shop bestellen. Dieses Buch hat mir geholfen, nochmal ganz ehrlich zu sein, Bibeltexte an mich ranzulassen mit Fragen, die mich echt herausgefordert haben, dass ich gemerkt habe, hey, habe ich wirklich noch diese erste Liebe in meinem Herzen, diese Sehnsucht, wirklich nah bei Jesus zu sein, und dass es das Kostbarste ist, was wir in unserem Leben haben. Es gibt eine weitere Geschichte, bevor ich zum Ende komme, die Jesus erzählt. In Matthäus 13, die Verse 45 und 46. Ihr seht sie jetzt nicht auf dem Screen. Ich möchte euch sagen, worum es da geht. Jesus erzählt dort von einem Kaufmann, der sein ganzes Leben lange nach schönen Dingen sucht. Er kennt Gutes, Wertvolles, er kennt Qualität. Aber eines Tages entdeckt er eine Perle. Eine kostbare Perle. Sie ist nicht nur teuer, sie ist wunderschön. Und sie zieht ihn an. Sie lässt ihn nicht mehr los. Und Jesus sagt, dieser Kaufmann hat etwas Wunderbares für sich entdeckt. Und er verkaufte alles, was er hatte. Alles, um diese eine Perle zu bekommen, weil sie so besonders war. Diese Perle ist der größte Schatz in seinem Leben. Er ist so fasziniert von dieser Perle. Und diese Geschichte fordert mich heraus, weil diese Perle ist ein Bild für die Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes ist so kostbar, so wertvoll, dass man bereit ist, alles für sie zu geben. Nicht aus Leistungsdruck, nicht um bei Gott angenommen zu werden, nicht um ein guter Mensch zu sein. Diese erste Liebe ist so kostbar, dass es alles diesem Kaufmann, dass er bereit war, alles zu geben. Eine Liebe, die alles verändert, nicht aus Druck, sondern aus Staunen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gestaunt hast über diesen Jesus. Nicht, was der alles für mich tut und für dich tut. Nicht, was er hier in dieser Gemeinde tut oder nicht tut. Und es ist ein schmaler Grat, dass wir oft Gemeinde mehr lieben und diese ganzen Aktionen, als zur Ruhe zu kommen, um wieder neu ins Staunen zu kommen. Wir als Gemeindeleitung haben das bei der TL-Konferenz schon gesagt. Uns ist neu bewusst geworden, wie wichtig es ist, bei Jesus zur Ruhe zu kommen, um wieder neu über ihn zu staunen. Dass wir wieder neu, wie diese Perle zum Staunen kommen, wie genial Jesus ist. Und deswegen werden wir nächstes halbe Jahr uns Zeit nehmen, dass wir bei Jesus zur Ruhe kommen. Warum? Rastlosigkeit, Leistungsdruck und ständige Erwartung tötet die erste Liebe. Dass wir uns keine Zeit mehr nehmen, um bei Jesus zur Ruhe zu kommen, dass wir ihn sehen, wie sehr er uns liebt, wie wunderschön er ist. Und wir wollen Raum schaffen für Stille, für Begegnung, für Gebet, für Heilung, für die erste Liebe. Und das ist, was uns aufs Herz gelegt kommt. Nicht nur, weil es mir so geht, sondern dass wir gemerkt haben, hey, es ist das Kostbarste, was wir haben. Und wir wollen uns gegenseitig dahin bewegen lassen von dem Heiligen Geist. Weil das zu erkennen, wie kostbar Jesus ist, das kann ich nicht predigen, das kann nicht Tim predigen, das kann keiner von uns durch Worte, sondern das kann nur der Heilige Geist neu freisetzen in dir. Dass du staunst über die wunderbare Schönheit Gottes, wie sehr er dich liebt. Und wie sehr er danach sehnt, tief in die Beziehung zu dir zu kommen. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, möchte ich dir Raum geben, persönlich zu reagieren. Vielleicht spricht Gott gerade jetzt in diesem Moment zu deinem Herzen. Und vielleicht bist du wie der erste Sohn, der jüngere Sohn. Du weißt, hey, du bist weg gewesen. Und du hast irgendwie gespürt, jetzt durch das, was gesagt worden ist, dass Gott dich so liebt und dass du eine Rückkehr brauchst zu dem liebenden Vaterherz Gottes. Und du möchtest Gottes Liebe annehmen. Dann hast du jetzt gleich die Möglichkeit zu reagieren. Aber vielleicht bist du wie der ältere Sohn. Du warst nah bei Gott, aber dein Herz ist kalt geworden. Und du willst zurück zu dieser ersten Liebe. Und wenn dich eins dieser beiden Sachen trifft, oder wenn du einfach nur sagst, Gott, ich brauche deine Liebe neu, dann möchte ich dich herausfordern, dich zu einer Reaktion. Und zwar, dass du da, wo du bist, aufstehst. Ich stehe schon, sonst würde ich jetzt aufstehen, weil das ist meine tiefste Sehnsucht in mir, diese Liebe neu in meinem Herzen Raum zu geben. Dass ich dieses Kostbare neu entdecke für mich. Ich möchte nicht für dich, sondern für uns gemeinsam beten. Vater, du siehst jedes Herz, das sich hier öffnet. Du siehst die, die ja, zurückkehren wollen wie der jüngere Sohn. Du siehst die, die zurück zur ersten Liebe wollen wie der ältere Sohn. Heiliger Geist, fülle uns. Heil, was zerbrochen ist. Wecke neue Leidenschaft. Ziehe uns hinein in die liebevolle Umarmung des Vaters. Lass heute einen Neuanfang geschehen. Und das bete ich im Namen Jesus. Amen. Es werden jetzt gleich bei dem nächsten Lied, bleib stehen, werden gleich Gläser durch die Reihen geben, wo ihr jeden eine Perle nehmen könnt. Jetzt wisst ihr, warum wir so eine Sondersammlung haben. Vielleicht bist du nicht aufgestanden, weil das ein zu großer Schritt ist, aber du kannst auch, wenn du sitzt, dir eine Perle nehmen. Die kann man da sind Löcher drin, die kannst du sozusagen ein Bändel durchmachen, an Schlüsselanhänger aufhängen oder was auch immer. Dass du das mit dir rumträgst für die nächsten Monate. Weil ich kann euch sagen, ich weiß, dass Gott Wunder tun kann, aber meistens ist das ein Prozess. Ein Prozess, diese Liebe neu zu entdecken. Und mein Wunsch ist es, dass wir als Treffpunkt Leben Gemeinde gemeinsam diesen Prozess gehen, nah an Jesu Herz zu kommen. Und dass du diese Perle mitnimmst, dass du etwas hast, woran du immer wieder erinnerst wirst, das ist die Liebe Gottes, mein Schatz. Bin ich bereit, für diese Perle alles zu geben? Weil das ist eine tiefe, tiefe Überzeugtsein, dass er der wunderbarste Herr dieser Welt ist, der Schöpfer der Universum, der König über Könige, der dich aber so liebt, wie du bist. All you need is love. Das ist nicht als ein Spruch, das ist nicht ein Spruch, sondern es ist eine geistliche Wahrheit. Alles beginnt mit der Liebe Gottes. Alles lebt aus dieser Liebe Gottes. Und alles endet mit der Liebe Gottes. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam in dieses Lied hineingehen, was jetzt gesungen wird. Nehmt euch eine Perle. Gott segne uns auf diesen Prozess, diese Liebe neu zu entdecken. Amen.